einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Tag und oder einen schönen guten Mittag, wie auch immer, zum Referendarsflüsterer. Ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass ich diese Folge besonders spannend und besonders interessant fand. Nicht, dass ich meine letzten Gesprächspartner schmälern möchte, aber mit Philipp Wampfler habe ich nicht nur einen Gymnasiallehrer und Dozent an der Universität, einen Buchautor für, wie ich denke, maßgebliche Impulse der digitalen Bildung, sondern eben auch jemand, der mit seiner Meinung, mit seinen Thesen und mit seinem Kommunikationsverhalten den digitalen Diskurs doch maßgeblich beeinflusst. Aus diesem Grund habe ich dieses Mal auch nicht nur Fragen zum Referendariat gestellt, also das habe ich auch, aber es geht eben auch in einem kleinen zweiten Teil um die digitale Bildung bzw. die zeitgemäße Bildung und den digitalen Diskurs überhaupt. Als kleine Übersicht, ich habe nach der Vorstellung gefragt, was für Philipp zeitgemäße Bildung bzw. zeitgemäßes Lernen bedeutet, welche Rolle digitale Geräte dabei einnehmen und habe dann gefragt, inwiefern das für diese Planbarkeit und Überprüfbarkeit im Referendariat sich überhaupt anbietet bzw. wie man das verbinden kann. Dann haben wir darüber gesprochen, was ein Referendar oder eine Referendarin heutzutage eigentlich leisten muss bzw. können muss und auch was für ihn gravierende Fehler sind. Allerdings sind wir sogar darauf gekommen, gar nicht über die Fehler an sich zu sprechen, sondern darüber, ob jemand überhaupt für das Referendariat geeignet erscheint und welche Anzeichen es dafür gibt. Und dann haben wir das Lehramtsstudium noch mal etwas weiter vorne beleuchtet und gesagt, naja, wie kann ich denn vielleicht darauf hinarbeiten? In dem zweiten Teil haben wir darüber gesprochen, ob Philipp das Gefühl hat, dass es vorangeht und ob er nicht selber manchmal auch müde wird oder ob es ihn anstrengt, so viele Gespräche zu führen. Und als zu guter Letzt haben wir darüber geredet, warum die digitale Bildung oder die Bildung unter den Bedingungen der Digitalität so unglaublich dringlich ist. Herausgekommen ist ein fast 45 Minuten langes Gespräch, das für mich auf jeden Fall sehr interessant war, was es sich auf jeden Fall lohnt, glaube ich, anzuhören. Bevor es losgeht, erinnere ich euch wieder daran, dass ich mich unglaublich darüber freue, wenn ihr mich unterstützt. Zum Beispiel, wenn ihr eine Rezension schreibt oder mir ein paar Sterne dalasst oder das Ganze auch weiterempfehlt. Insofern ihr findet, dass das für euch auch interessant ist. Und jetzt wünsche ich euch einfach ein schönes Hören und bis bald. Euer Referendarsflüsterer. So, Philipp, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst, hier beim Referendarsflüster ein bisschen zu sprechen. Stell dich vielleicht doch einfach mal vor, was du so machst, was du veröffentlichst und worum es dir eigentlich geht.
Haben wir das Leuten sicher gehört, ja. Also ich bin Deutschlehrer und unterrichte so 50% an einem Gymnasium in Zürich und daneben bin ich noch Dozent an der Uni Zürich und dort bilde ich Referendariatsstudierende oder Studierende im Lehramt bilde ich dort aus. Das System in der Schweiz ist recht unterschiedlich im Vergleich mit Deutschland und daneben berate ich Schulen, wenn es um den Einsatz von digitalen Medien geht und ich publiziere dazu auch, lese sehr viele Studien und schreibe Fachartikel und habe schon 3 Bücher publiziert, bei denen es im weitesten Sinne darum geht, wie man mit digitaler Kommunikation an Schulen arbeiten kann oder sollte oder worauf man achten könnte. Genau.
Das ist jetzt eigentlich nicht die Frage, die ich stellen wollte. Ich frage sie aber trotzdem mal ganz schnell, weil das auf Konferenzen diesbezüglich auch immer gefragt wird. Hast du auch mal freie Zeit?
Ah ja, das habe ich schon. Ja, doch. Also ich bin recht effizient, kann man sagen. Also so ein Prinzip von mir, ich habe das mal vor ein paar Jahren, habe ich mal notiert, weil ich die Frage ständig höre, wie man das macht. Und ein Prinzip ist, dass man viele Dinge, die ich mache, kann ich wie mehrmals verwenden. Also wenn ich ein neues Tool im Unterricht ausprobiere oder eine neue Methode, dann ist das sicher auch was ich in der Weiterbildung, worüber ich spreche oder was ich mit in meinem Seminar an der Uni noch einmal darauf eingehe. Also das mache ich sehr oft, dass es so wie Überschneidungen gibt der verschiedenen Tätigkeitsbereiche. Und daneben gibt es ein paar Effizienzstrategien, dass ich halt sehr gut filtern kann, dass ich auch sehr bewusst meine Aufmerksamkeit auf gewisse Dinge lenke und andere so ein bisschen an mir vorbeiziehen lasse. Das scheint mir ganz wichtig zu sein. Auch so eine Fehlerkultur zu leben. Also ich publiziere lieber mal was, was noch Fehler drin hat und korrigiere es dann später, als jetzt wahnsinnig viel Aufwand da reinzustecken, um als Deutschlehrer so komplett fehlerfrei zu erscheinen, um einen guten Eindruck zu machen. Das ist mir jetzt nicht so wichtig. Und ich glaube, da kann ich so wie etwas Ressourcen freisetzen.
Das ist sehr interessant. Da habe ich letztens gerade in der Form auch drüber gesprochen, zu sagen, naja, diese Fehlerkultur ist was für Lehrerinnen und Lehrer ja auch extrem wichtig ist. Jetzt ist ja so, dass der Referendarsflüster eigentlich ein Podcast für Referendarinnen und Referendare ist. Auf der anderen Seite, wenn ich dich schon mal dran habe, möchte ich das natürlich gerne auch mit den größeren, sagen wir mal, den größeren Säulen deiner Tätigkeit auch verbinden. Von daher die Frage, was ist für dich jetzt gerade eine Idee von zeitgemäßem Lernen auf der einen Seite und auf der anderen Seite, welche Rolle nehmen dabei digitale Geräte ein?
Ja, zunächst würde ich sagen, ist ein zeitgemäßes Lernen, bei dem ich indem ich auch kommuniziere, während ich lerne. Und zwar meine ich das nicht so, dass jede Art von Vertiefung verhindert wird, aber wenn ich was herausgefunden habe, wenn ich einen Text habe, dass ich auch irgendwelche Spuren hinterlasse, bei denen andere vielleicht nachvollziehen können, womit ich mich beschäftigt habe, wo sie Anknüpfungspunkte für ihr eigenes Lernen finden, wo vielleicht auch Motivation davon ausgeht, zu sehen, da sind andere in derselben Position, in der ich bin. Und diese Art von Ressourcen zu nutzen, die aus Netzwerken entsteht, das ist für mich sehr zeitgemäß. Und dann auch Formen der Zusammenarbeit zu finden, die natürlich mit digitalen Medien viel einfacher möglich sind. Also kurz gesagt, für mich geht es nicht so sehr darum, jetzt zu sagen, ich kann jetzt ein neues Tool einsetzen, sondern ich kann mit anderen Leuten zusammenarbeiten und das, was ich mache, anderen auch zur Verfügung stellen. Und so ein gutes Beispiel ist, ich habe in einem Seminar, da geht es um Medienwechsel, dass ich an der Uni unterrichte, gestern mit Studierenden einen Film gemacht, und zwar ging es darum, dass die wollten ein Video haben, wo sie die Traumdeutung für euch erklären können, um die Traumnovelle von Schnitzler mit einer Klasse lesen zu können. Und dann haben wir gemeinsam im Seminar mit Adobe Spark so ein Lernvideo versucht zu machen, bei der diese Traumdeutung erklärt wird. Und diese Form der Zusammenarbeit, die jetzt nicht nur in der Präsenzveranstaltung lief, sondern dann später auch über eine Lernplattform von zu Hause aus, haben noch ein paar geschrieben, ich habe noch eine gute Idee, wir können noch das reinbringen und ich habe hier noch gute Bilder gefunden. Und dann wirklich zusammen ein Produkt herzustellen, das ist etwas, was mit digitalen Medien einfach viel leichter fällt. Aber ich will nicht sagen, dass es eine komplett neue Idee ist, sondern diese Art von Zusammenarbeit war schon immer möglich. Aber sie ist jetzt viel leichter geworden, weil wir aufs Netz zugreifen können und dort solche Tools finden.
Ich finde das schön, dass du gleichzeitig dieses Beispiel von Schnitzlers Traumnovelle drin hast, weil sie im Prinzip auch zeigt, dass man das Althergebrachte, sage ich mal, und das Neue nicht zwangsläufig gegeneinander ausspielen muss, weil ich höre immer, also sollen wir jetzt alle mit iPads irgendwelche Apps einsetzen, was ist denn mit den Klassikern? Und letzten Endes zeigt das ja bei dir, dass das eine sehr fruchtbare Verbindung eingehen kann. Dennoch die Frage, macht das diese, ich sage jetzt mal, Verabschiedung von Orts- und Zeitgebundenheit, macht das die Lehrer dann nicht redundant? Können die nicht dann weg?
Ja, kommt darauf an. Also wenn man es falsch macht, dann kann man weg, ja. Also ich habe mal kürzlich in einem Tweet das so geschrieben, wenn man nicht sagen kann, was man besser hinkriegt als jemand, der auf YouTube eine Vorlesung hält oder ein Lernvideo macht, dann ist mein Unterricht unnötig geworden. Also ich würde jetzt sagen, in den Sprachfächern, da können wir uns vielleicht ein bisschen auf die Schultern klopfen, aber so eine Naturwissenschaftsdidaktik, also wenn es da Leute gibt, die schreiben einfach Hefteinträge an die Wandtafel und die Schülerinnen und Schüler lernen das dann zu Hause mit irgendwelchen YouTube-Tutorials, da muss man sagen, dann hat man wahrscheinlich was falsch gemacht. Und dann muss man sich fragen, ob es diese Art von Lehre, diese Art von Unterricht tatsächlich noch braucht. Also wenn alle Zwang wegfallen würde und man den Schülerinnen und Schülern freie Hand ließe, wollen sie lieber mit dem YouTube-Tutorial lernen oder in die Schule kommen, dann müsste doch ein größerer Anteil bereit sein, zu sagen, da in der Schule, da läuft was, das kriege ich einfach zu Hause am Computer nicht in dieser Form geboten. Mhm. Und also die Konkurrenz ist schon da und die schläft auch nicht. Also die Leute, die solche YouTube-Filme machen, die haben was drauf, die verstehen auch was von Didaktik. Und man kann ja nicht sagen, ja, das ist einfach alles. Also dann kommt so das alte Wikipedia-Argument, ja, das ist alles Nonsens, tiefe Qualität und so weiter. Aber das stimmt schlicht nicht. Also das ist sehr unterschiedliche Qualität und auch unterschiedlich geschickt gemacht. Nur weil man jetzt so eine Jugendsprache verwendet, heißt überhaupt nicht, dass es ein gutes Lernvideo ist und dass man ja auch Jugendliche damit irgendwie packen kann, aber da gibt es sehr gutes Material und Leute, die sich wirklich echt viel überlegt haben und sowas wird sich schon durchsetzen. Und dann denke ich aber, also alle meine Erfahrungen mit Online-Veranstaltungen sind, es braucht immer Präsenzphasen, weil wenn ich sozial mit jemandem zusammenarbeiten will, also wir kennen uns auch hauptsächlich aus dem Netz, aber wir haben uns auch schon persönlich getroffen und das, glaube ich, ist so wie eine Basis, um wirklich mit jemandem zusammenzuarbeiten. Es muss die Möglichkeit geben oder auch Verbindlichkeit geben, sich ein, zweimal wirklich auch zu treffen. Und dann ist vieles auch online möglich, aber nicht alles. Mhm. Da bin ich sehr überzeugt davon, ja.
Ich finde das spannend, dass du jetzt in die Richtung gegangen bist. Ich hatte in eine ganz andere Richtung gedacht. Ich dachte dabei auch an einen Blogartikel von dir, beziehungsweise einen Satz, den ich von Jan-Martin Klinge mal gehört habe. Wenn es richtig gut läuft, braucht man den Lehrer nicht mehr. Sozusagen, das wäre die eine Seite der Medaille. Also wenn Kommunikation plötzlich relevant ist, weil die Schülerinnen und Schüler sich beispielsweise ein Ziel gesetzt haben oder an einem Projekt gearbeitet haben, dann geht die Lehrerrolle in der Präsenzphase ja gar nicht verloren, sondern sie verschiebt sich viel mehr zum Impulsgeber. Das, was du jetzt gerade gesagt hast, das geht ja eher in die Richtung, dass man sagt, wenn diese Überprüfbarkeit des Testens und Überprüfens und so weiter, wenn das so bleibt, dann kann man vielleicht tatsächlich mehr mit YouTube-Videos lernen als mit einem Lehrer, der da steht und 45 Minuten am Stück redet.
Also ja, absolut einverstanden, natürlich. Aber wenn man jetzt sagt, wenn man jetzt Jugendlichen zusieht, die wirklich was herausfinden wollen, die was hinkriegen wollen, dann läuft da schon sehr vieles wahrscheinlich, wofür es mich als Person gar nicht mehr braucht. Aber natürlich habe ich dann immer Angst, ja, was ist jetzt mit denen, die das nicht können, mit denen, die nichts machen, die muss ich doch auch irgendwie antreiben. Und wenn eine Klasse auf dem richtigen Weg ist, dann braucht es mich vielleicht in dieser Funktion viel weniger stark. Aber ich kann natürlich ganz viele Arbeitsschritte auch vereinfachen und ich kann meine Aufgabe ist es ja auch, einen fachlichen Überblick zu haben. Also wenn ich jetzt nochmal den Bogen schlage zu meinen Studierenden, die mit Freuds Traumdeutung arbeiten, dann ist es auch mein Job als Dozent zu sagen, ich habe einen Überblick über das Werk und ich kann euch vielleicht ein paar Beispiele geben für Träume, mit denen man jetzt arbeiten könnte, wo ich jetzt nicht von allen voraussetzen kann, dass sie das Buch gelesen haben. Aber meine Aufgabe ist es, das tatsächlich zu tun. Oder nicht alle Lernenden werden die Traumnovelle so durcharbeiten, dass sie da auch Interpretationsansätze dazu anbieten können, während es meine Aufgabe ist, das tatsächlich auch gemacht zu haben. Und insofern, diese Professionalität, die hat schon eine Funktion, aber vielleicht nicht dieselbe Rolle, die wir jetzt kennen, vielleicht aus unserer Schulzeit. Also jemand, der die komplette Kontrolle über das Verhalten einer Klasse hat und gleichzeitig prüft und evaluiert und Feedback gibt, diese Kombination der verschiedenen Aufgaben, die könnte sich verschieben oder im Idealfall würde sich die etwas verändern.
Ja, also und letzten Endes, da kann man wirklich auch sagen für Referendarinnen und Referendare, das bezieht wirklich jedes einzelne Element ein. Ich gebe mal ein Beispiel. Eine Referendarin hat mich, oder ein Referendar war es, glaube ich, hat mich letztens gefragt, ob ich über das Fragen etwas schreiben kann. Und ich glaube zum Beispiel so etwas wie eine Impulsfrage, die verändert sich dann, wenn man eben aus dieser Komplettkontrolle rausgeht und quasi Suggestivfragen stellt, so dass um sozusagen die Schüler auf etwas zu leiten, was man sowieso schon im Kopf hat, sondern wenn man eine offene Fragestellung auch hat und einen die Antwort interessiert. Das geht vielleicht ein bisschen in eine andere Richtung, aber hat halt auch mit Kontrollverlust zu tun. Was du gerade noch gesagt hast, ist insofern aber spannend, als dass du ja sagen würdest, wenn die Grundlagen gelegt sind, dann ist Unterricht etwas anderes, als wir im Referendariat haben. Nämlich eben nicht eine Strukturierung, die ausgeht von einer ganz bestimmten Erarbeitungsphase, einem ganz bestimmten Impuls, jetzt beim Einstieg, einem ganz bestimmten Transfer, sondern das überlagert sich ja. Das wird, ich glaube, das Stichwort dafür ist dann agil. Das heißt, dass man projektorientiert und auch, sagen wir mal, ergebnisoffen arbeitet. Inwiefern ist denn das, was du jetzt gesagt hast, mit dieser Offenheit, mit dem Kontrollverlust und mit einer anderen Lehrerrolle, überhaupt mit dem jetzigen Referendariat vereinbar?
Ja, da, es kommt sicher darauf an, mit welchem Referendariat. Aber ich würde sagen, so etwas, wo ich jetzt am Kämpfen bin, da kann ich vielleicht beide Punkte von dir aufnehmen. Das eine ist die Planung. Also das agile Unterricht ist nicht komplett durchgeplant, sondern da kann irgendwas passieren. Also nehmen wir nur einen Einstieg, ich komme in die Klasse rein, die besprechen irgendwas, was jetzt vielleicht mit dem Unterrichtsthema im weitesten Sinne zu tun hat, aber vielleicht auch nicht. Und ich greife jetzt diesen Punkt gleich ab, weil ich merke, das beschäftigt die jetzt. Und jetzt finde ich, da können wir jetzt mal kurz darüber diskutieren oder uns Gedanken machen oder was aufschreiben dazu oder was auch immer. Dann wirft das die ganze Planung über den Haufen. Und erfahrene Lehrkräfte können sowas, machen sowas, trauen sich sowas. Aber im Referendariat wird man auch daran gemessen, dass man also einen Plan einhält oder dass man in einer bestimmten Stunde zu einem gewissen Ziel kommt. Und insofern ist die ganze Anlage des Referendariats jetzt sehr starke Anreize zu einer Plandidaktik, weil man ja diese Stundenpläne auch vorher bespricht mit jemandem und sich, das ist ein Kommunikationsinstrument, um sich Feedback einzuholen. Und gleichzeitig findet man wahrscheinlich schon sehr guter Unterricht, der kann so teachable moments, sage ich dem. So, also der hat, da entsteht in der Lektion spontan etwas oder in der Stunde etwas, womit jetzt niemand gerechnet hat, und das kriegt dann Raum, sondern dass wir nicht, ich würde sagen, schlechte Novizinnen und Novizen, die beginnen zu unterrichten, die unterdrücken dann solche Momente, wo in der Klasse was passiert, und gute, die spüren, da passiert jetzt was und geben dem Raum. Und den Mut zu haben, dem Raum zu geben, dafür setzt vielleicht das Referendariat nicht die richtigen Anreize, sondern die ganze Plandidaktik führt dazu, jetzt habe ich nur noch 2 Minuten und dann muss ich beim nächsten Punkt sein. Okay, also ich fasse das kurz zusammen. Ja, also die starken Anreize für die Plandidaktik und natürlich auch für diese Kontrolle. Also dass man sagt, ja, ich muss irgendwie wissen, wie kann ich dann, wenn ich jetzt 10 Minuten Unterrichtsgespräch mache, wie komme ich dann zur nächsten Arbeitsphase, wo ich dann vielleicht will, dass die einen Text schreiben oder sowas. Und ich müsste irgendwie da sein, damit sie das dann tatsächlich auch können. Also muss ich irgendwie von der ganzen Logik her schon wissen, wo führt das Gespräch hin? Aber ein gutes Gespräch führt in eine Richtung, die ich nicht festlege, sondern die sich durch das Gespräch ergibt. Und das ist wiederum so etwas, wo auch Kontrolle und Lockerheit sich sehr stark vielleicht widersprechen, vom ganzen Anspruch her. Und das führt dazu, dass eigentlich das, was im Referendariat gefordert wird, schon eine sehr hohe Kunst ist und eine Art Souveränität voraussetzt, die Anfängerinnen und Anfängern einfach nicht unbedingt zuzumuten ist. Und das führt dann so dazu, dass man natürlich wieder in Form zurückfällt von so einem fragend entwickelnden Unterrichtsgespräch, wo, wie du jetzt gesagt hast, wo man Dinge fragt, die eigentlich ganz viel im Raum klar sind, was die Antwort auf die Frage ist. Und es ist keine gute Frage, ist keine Frage, die was auslöst, aber trotzdem stellt man sie, weil sie halt zu den Anforderungen des Referendariats sehr gut entspricht, weil man damit die Kontrolle behalten kann.
Und ich finde 2 Dinge, die du gesagt hast, sehr wichtig, weil sie sich auch auf, sagen wir mal, die deutsche Referendarsausbildung, wenn ich das so repräsentativ sagen kann, übertragen lasse. Nämlich das eine, was du gesagt hast, etwas auslösen, und das andere, was du gesagt hast, Mut für Raum. Ich habe mit einem sehr erfahrenen Lehrer kurz vor seiner Pensionierung gesprochen, der 20 Jahre lang Fachleiter in Deutsch war, und der hier hat mir gesagt, es gibt nichts Schrecklicheres als so durchgetaktete Stunden, dass die Schüler im Prinzip dann, wenn es wirklich spannend wird, wenn es tiefgreifend wird, und natürlich ist das nicht immer der Fall, aber manchmal ist das eben der Fall, die dann eben den Schülern den Raum nicht überlassen und alles minutengenau durchgetaktet haben. Und ich glaube, deshalb ist das, was du gesagt hast, dieser Mut, der ist so unglaublich wichtig. Wobei ich immer sagen muss, und ich glaube, das bleibt einfach ein Problem, dass man als Referendar oder Referendarin immer auch abhängig ist von der Beurteilung eines Fachleiters, den man gar nicht kennt und von dem man nicht weiß, ob es jetzt vielleicht ein, ich sage jetzt mal ganz pejorativ, ob es ein Formfetischist ist oder jemand, der in der Tat es völlig in Ordnung fände, wenn man 10 Minuten von seinem Plan abweicht und danach reflektiert, warum man das gemacht hat. was ich übrigens in einer Lehrprobe gemacht habe, da habe ich eine Viertelstunde, und zwar die letzte Viertelstunde, die wichtige Viertelstunde meiner Lehrprobe, komplett neu strukturiert. Und gut, in dem Fall hat es geklappt, es hätte aber auch nicht klappen können. Was mich im Anschluss daran, was du gesagt hast, noch sehr interessiert, ist, du wirst sicher auch Lehrerinnen und Lehrer kennen, die vorsichtig formuliert nicht mehr sich als Lerner begreifen, die in ihrer Komfortzone bleiben, die sich nicht bewegen, die sozusagen ihren Stiefel abspulen. Wie kann man denn verhindern, dass diese agile Didaktik, von der du gesprochen hast, dieses agile Unterrichten mit offenem, mit Interesse, aber auch einem offenen Ausgang, als Legitimation für schlechten Unterricht herangezogen wird? Ja, also das ist wie bei Hattie, da kann jeder raussuchen, was er will, und theoretisch kann ich einfach in die Klasse gehen, mich nicht vorbereiten und sagen, das ist jetzt irgendwie agil. Kann man das verhindern?
Nee, also ich sehe den Punkt schon, ich weiß jetzt nicht, also ich weiß überhaupt nicht, wie ich andere Lehrkräfte daran hindern sollte, schlechten Unterricht zu machen, oder wie ich jetzt als Kollege, wie ich da irgendwie einwirken könnte auf das, was ich finde, das läuft jetzt nicht ganz so, wie es laufen sollte. Man muss sagen, die Anforderungen, und das sieht man ja schon sehr gut beim Referendariat, die Anforderungen in diesem Beruf, die sind eigentlich gar nicht alle zu stemmen. Also ich kann gar nicht für jede Klasse, jede Stunde perfekt vorbereiten, die Korrekturen so durchführen, wie man das eigentlich sollte, allen individuelles Feedback geben und dann irgendwie auch noch die Work-Life-Balance so im Griff haben. Das geht ja gar nicht alles aufs Mal, was man eigentlich machen sollte. Und insofern, ganz wichtig scheint mir auch so ein bisschen auf Stärken einzugehen, auch schon im Referendariat, dass man so Rückmeldungen, dass es nicht defizitorientiert ist, was man ja bei Schülerinnen und Schülern auch weiß, dass wenn ich einen Text lese, ich gebe Feedback, dass ich zunächst mal notiere, was kann da jemand eigentlich wirklich gut, was überzeugt er? Das ist das Erste, was ich zurückmelde, vielleicht sogar das Wichtigste, weil man ja diese Stärken auch pflegen und aufbauen sollte. Und da würde ich jetzt sagen, im Kollegium würde ich versuchen, Mut zu machen, zu sagen, ja, was kannst du denn wirklich gut im Umgang mit deinen Klassen, was gelingt dir, woran hast du Freude, und dass man den Leuten auch Mut macht, davon zu erzählen und auch dafür einzustehen. Und dann, wenn diese Kultur, also es geht wie nur über die Kultur, und wenn man eine Kultur in einer Schule hat, wo das möglich ist, wo diese Freude und Energie vielleicht auch vorhanden sind, dann läuft das wahrscheinlich besser, als wenn man versucht, jemanden zu kontrollieren und da auch sagt, ja, du musst jetzt aber den Unterricht gut vorbereiten oder du darfst jetzt nicht diese agile Didaktik als Entschuldigung verwenden. Wenn man eine Kultur hat, wo Leute Entschuldigungen suchen, um Aufwand zu minimieren, dann werden sie das mit irgendeinem Schlagwort tun, und das hängt dann wie nicht vom konkreten Konzept ab, ob das jetzt agile Didaktik oder sonst was heißt. Die arbeiten dann einfach nicht so viel, wie sie sollten, oder suchen halt Abkürzungen, die man nicht nehmen sollte.
Du siehst mich gerade nicht die ganze Zeit kopfnicken, deshalb sage ich, dass ich es tue. weil ich finde, das Spannende an dem Gespräch mit dir finde ich gerade, dass wir hier Dimensionen aus dem Bereich Referendariat auch beleuchten, oder dass du sie beleuchtest, die eben nicht an so einer typischen Liste von Tipps hängen bleiben, sondern die halt auch mit sozusagen dem zu tun haben, was immer so schwer fassbar ist, nämlich die Lehrerpersönlichkeit. Daran anknüpfend würde ich gerne sagen, was ist denn für dich, du hast gerade, wie gesagt, einige Dimensionen eröffnet, die ein guter Referendar oder jemand zumindest, der am Anfang die Offenheit besitzt, auch sich in die Richtung zu entwickeln haben kann. Was ist denn für dich ein gravierender, wenn man das so sagen darf, Fehler im Referendariat, den Referendare begehen können? Oder kann man das vielleicht auch gar nicht so sagen?
Ja, man kann vielleicht viel weiter sich überlegen, wer ist denn eigentlich nicht so geeignet. Und ich würde mal sagen, eine wichtige Voraussetzung, muss man einfach so zu sagen, ist, wenn ich ein Thema bekomme für eine Stunde und dann sollte ich das irgendwie vorbereiten oder sogar eine ganze Lerneinheit, und ich sollte mich da einarbeiten, habe ich dann wirklich eine gewisse Begeisterung zu sagen, doch dieses Thema aus den Fächern, die ich unterrichte, dieses Thema, da habe ich wirklich Lust darauf, das zu machen. Und wenn das mehrheitlich nicht der Fall ist, es kann es mal geben, dass es so ein Thema gibt, wo ich sage, ja, wenn es sein muss, aber lieber nicht, Aber großmehrheitlich sollte es so sein, dass ich finde, mich einlesen, mich damit fachlich auseinandersetzen, das ist das, was eigentlich wie mein Wesen auch etwas berührt. Da läuft was bei mir, da investiere ich auch emotional viel. Wenn hier der Funke nicht spürbar ist, dann glaube ich, sind die Voraussetzungen sehr, sehr schlecht, damit das eine gute Lehrperson wird, weil man sich immer wieder mit anderen fachlichen Inhalten auseinandersetzen muss und daran auch Freude haben sollte. Und das Zweite ist natürlich, das ist dann nicht was Fachliches, sondern vielleicht was Psychologisches, dass es mir liegen sollte, ein Gespräch zu führen mit anderen Menschen, die vielleicht noch etwas Motivation brauchen, um da wirklich reinzukommen. Also, dass ich nicht sofort zurückschnelle so einen Kontrollmodus, wo ich dann sage, so jetzt aber alle Hefte abgeschlagen und ich diktiere mal was oder ich kontrolliere euch, ob ihr das wirklich auch richtig gemacht habt, sondern dass ich eine ganze Palette von Reaktionen auf das, was ich sage, dass ich andere Meinungen gerne hören möchte, dass ich auch bereit bin, mich mit Leuten auseinanderzusetzen, die jetzt damit vielleicht nicht so viel anfangen können. Also so eine ganz grundsätzliche Empathie und auch Freude an Menschen, an der Unterschiedlichkeit von Menschen, die also in einer Klasse immer zusammenkommen. Das glaube ich auch, dass das eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung ist. Und wenn ich daran die Lust nicht habe, und da würde ich auch wieder sagen, da gibt es natürlich ganz viele Vorgaben des Systems, also in der Schweiz ist der Markt jetzt an Gymnasien für Lehrpersonen komplett übersättigt in den meisten Fällen. Und da kann man sagen, ja, da gibt es einfach ganz viele, die gehen über Leichen und die werden dann letztlich die Stellen kriegen, die wirklich alles im Übermaß erfüllen, was man hier sagen könnte. Und in Deutschland nämlich jetzt eher so war, dass der Lehrberuf auch so eine gewisse Sicherheit bietet und das vielleicht eine Motivation ist, weshalb man ihn ergreift und dass man dann den Leuten auch nicht den Vorwurf machen kann, wenn sie jetzt vielleicht nicht die optimalen Voraussetzungen mitbringen. Aber letztlich sollte man vielleicht auch daran denken, dass das was ist, was man vielleicht dann 20, 30, 40 Jahre machen wird und dass man dann schon sich überlegen sollte, ja, kann ich wirklich 40 Jahre lang mich überwinden, mich mit Dingen auseinanderzusetzen, die mir nicht so viel Freude machen oder mit Menschen zu tun zu haben, was mich eigentlich eher stresst, als dass es mir wirklich was gibt. Und das würde ich jetzt sagen, sind die beiden entscheidenden Voraussetzungen, die eine Entwicklung auch zulassen, wo man sagen kann, wenn jemand mindestens in diesem Bereich so aufgestellt ist, dann wird es sicher möglich sein, sich auch während des Referendariats so zu entwickeln, dass es eine professionelle Lehrkraft wird. Und wenn die Voraussetzungen nicht da sind, dann würde ich sagen, es ist sehr, sehr schwierig, das irgendwie auch durch Lernprozesse wieder reinzuholen, weil davon ja auch sehr viel von Motivation ausgeht und die Motivation so wie auch eine Art Grundlage ist, die man sich nicht einfach die man nicht erzwingen kann.
Jetzt in Bezug auf das Zusammenwirken mit Menschen oder mit jungen Menschen ist das natürlich im Studium schwierig. Aber gerade für den ersten Teil würde mich interessieren, ob du Lehramtsstudenten, die noch nicht so weit sind und die sich noch unsicher sind, da einen Tipp geben kannst. Tipp ist vielleicht das falsche Wort, das hört sich immer so nach so einem abkreuzbaren, einfach erfüllbarem, so einem Listenplatz an, das meine ich eigentlich nicht, sondern im Prinzip kann man das, was du gerade gesagt hast, diese Neugierde, die Entwicklung oder zumindest die Reflexion, dass man die Neugierde und die Freude nicht hat, das kann man doch im Lehramtsstudium schon überprüfen für sich, oder?
Ja, klar, das denke ich schon. Also ich meine, da wird man ja auch fachliche Arbeiten schreiben müssen und wenn man dann, also teilweise, als ich noch so stärker fachliche Kurse gegeben habe, auch für Studierende auf Lehramt, die haben dann teilweise, wie gesagt, ja, wozu muss ich mich jetzt fachlich damit auseinandersetzen? Ich brauche mir so Tipps, wie der Unterricht geplant werden sollte. Und das ist schon so eine, für mich diagnostisch für diese Haltung, ich bin eigentlich fachlich gar nicht so interessiert, ich will es einfach so pfannengerecht aufbereiten, dass ich es für eine Stunde verwenden kann. Und die Freude daran, sich auch fachlich tiefer mit was auseinanderzusetzen, als das, was man dann mit Schülerinnen und Schülern tatsächlich brauchen kann, das merkt man sicher im Studium, ob man die Lust daran hat und ob man auch, wenn man mit Dozierenden, Professorinnen, Professoren zu tun hat, die jetzt reine Fachkräfte sind, die jetzt mit dem Lehramt vielleicht gar nicht so viel zu tun haben, ob man denen auch gerne zuhört und das spannend findet, was die machen, oder ob man dann nicht findet, ah, ihr seid so weit von der Schule weg und von dem, was ich tatsächlich da mal brauchen kann. Das, denke ich, merkt man während des Studiums sehr, sehr gut.
Ich bin am Kopfnicken. Jetzt gerade in Bezug darauf habe ich ja mal etwas provokante These formuliert für mehr Theorie in der Lehrerbildung. Weil ich genau das denke, ich habe das Gefühl, das Primat der Nützlichkeit tötet eben diese Neugierde ab. Weil man immer nur, also auch für Schüler im Übrigen, ja, wenn man keine Antwort für sich selber auf die Frage der Schüler weiß, warum machen wir das, dann kann das zweierlei bedeuten. Das kann bedeuten, dass man vielleicht jetzt gerade wirklich ein Thema macht, wo man nicht weiß, warum ist das so, das steht halt im Bildungsplan, aber meistens bedeutet das auch, dass man sich die Gedanken vielleicht selber mal machen sollte. Weil wenn man etwas unterrichtet, nur unter diesen Kriterien der Brauchbarkeit, der Nützlichkeit, dann brauchen wir irgendwann keine Bildung mehr, sondern dann können wir übergehen in eine schlichte Ausbildung zum Erlernen von überprüfbaren und dann später monetär rotierbaren Einzelpunkten. Das fände ich schrecklich. Also vielleicht nur als Kommentar dazu. Falls du noch 10 Minuten hast du die noch?
Ja, habe ich.
Würde ich gerne für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt sozusagen zum Referendarsflüster kurz gewechselt sind und vielleicht das über Twitter mitkriegen, dass du dran bist, noch ein bisschen mehr ausholen, und zwar in den Bereich, den wir aber auch schon angesprochen haben, nämlich das, was man digitale Bildung beziehungsweise zeitgemäße Bildung oder vielleicht digitaler Diskurs nennt. Du bist da ja schon seit vielen Jahren, kann man jetzt wirklich sagen, dabei und auch eine Stimme, die gehört wird von vielen Leuten, von deren jetzt erst letztens, von Lisa Rosa, so zwischen 2014, 2015, von mir selbst im letzten Jahr, kriegt man mit, dass es immer wieder so Phasen gibt, in denen die Leute keine Lust mehr haben oder die Energie aufgebraucht ist, sich immer wieder mit den gleichen Kritiken auseinanderzusetzen, mit den gleichen Bremsen. Du hast das in deinem letzten Buch Digitaler Deutschunterricht einen Verhinderungsdiskurs geradezu genannt, der eben sozusagen nur das Negative sieht und so weiter und so fort. 2 Fragen. Erstens, hattest du auch schon so eine längere Phase, wo du gesagt hast, jetzt will ich eigentlich gar nicht mehr darüber reden, ich kann nicht mehr, ich möchte nicht ständig mich wiederholen? Und zweitens, hast du jetzt gerade das Gefühl, dass es vorangeht?
Ja, ich würde sagen, das Gefühl, dass es vielleicht anstrengend ist oder dass es wieder anders anstrengend ist, ich glaube, das ist auch ein Zeichen dafür, dass es tatsächlich vorangeht. Dieser Verhinderungsdiskurs oder diese Widerstände, die würden nicht so stark aufkommen, wenn es nicht tatsächlich eine spürbare Veränderung vorhanden wäre. Also wenn das jetzt einfach so eine Nische wäre, wo ein paar Fanatiker, die beschäftigen sich mit ihren Gadgets und eigentlich hat das mit der Realität so wie gar nichts zu tun, dann würde auch gar keine größere Diskussion darüber stattfinden. Also insofern, die Diskussion ist wahrscheinlich schon ein Zeichen, dass sich was bewegt. Und manchmal ist man da natürlich etwas ungeduldig und man braucht so einen langen Atem, um immer wieder dieselben Punkte zu erklären oder dieselben Vorurteile zu entkräften. Und ja, das hat mich auch, also ich finde es dann, wenn ich irgendwo hinkomme an eine Schule, wo ich selber nicht persönlich eingebunden bin, und dann halte ich einen Vortrag oder führe einen Workshop durch und dann kriege ich so ein Feedback oder dann kommen wieder diese Datenschutzgeschichten, dann kann ich so wie auch ein bisschen drüber schmunzeln und finde es noch ganz amüsant, so für eine halbe Stunde. Aber wenn es so in meinem näheren Umfeld passiert und dann das dann wirklich auch unter die Oberfläche geht und man wie merkt, da sind jetzt Leute so herausgefordert oder sie verletzt das jetzt so persönlich, dass sie vielleicht an sich was ändern sollten, dann, ja, das ist mir schon sehr nahe gegangen. Da kann ich schon sagen, das ist nicht so einfach, das dann zu verarbeiten, weil man so in der Lehrerblase häufig stark die Tendenz hat, ja, wir lassen uns in Ruhe und irgendwie, ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch so ist, ich würde sagen, so an Schweizer Schulen ist so, der Grundtenor ist, wir machen es zwar alle anders, aber alle machen es auf sehr, sehr hohem Niveau. Und die Digitalisierungsdebatte, zumindest wenn ich versuche, was voranzubringen, dann muss ich auch so ein bisschen die Position zu vertreten, wir machen es zwar alle anders, aber ihr habt von einem Thema einfach keine Ahnung. Und da müsst ihr jetzt auch mal fit machen, weil das ist nicht einfach ein Nebenthema, sondern das Thema ist in den Taschen aller Schülerinnen und Schüler, die ihr unterrichtet. Und für die ist es eine Realität, auch wenn es für euch keine ist. Und das dann so wirkend vorzubringen, da braucht es schon eine dicke Haut, um das durchzustehen und sich da hinzustellen und zu sagen, mit den Leuten, mit denen ich täglich zusammenarbeite, ihr müsst jetzt was machen. Und das, da sind die Kräfte auch sehr stark, die natürlich wie nicht so vorwärts wollen. Also ich finde immer, die Projekte sind einfach, wo man sagt, ja, wir könnten jetzt, also die wollen, die können jetzt auch das machen, und alle, die nicht wollen, die machen es halt nicht, dann geht es irgendwie. Aber sobald es verpflichtend ist und man sagt, ja, jetzt benutzen wir halt die Geräte, die wir da haben, oder jetzt müssen die Noten auf eine Cloud-Plattform eingetragen werden oder sowas, dann wird es wie mal sehr kontrovers, kann man zumindest sagen. Und das braucht dann schon viel Energie.
Du hast jetzt gerade schon zwei Fragen vorweggenommen, die ich dir eigentlich stellen wollte, nämlich ob dich die ganzen Gespräche auch anstrengen, weil ich gebe das jetzt einfach mal so als Lob weiter. Man kann ja kaum auf eine Konferenz gehen, bei der nicht gesagt wird, wie sehr die Leute den Hut ziehen vor der Sachlichkeit, mit der du auch wirklich, ja, ich sag mal, Angriffe unter der Gürtellinie oder zumindest sehr harsche Angriffe versuchst zu moderieren mit Fragen und so weiter, da weiterzukommen und auch eine Neugierde spielen zu lassen. Also einfach nur als Lob. Ja. Du hast ja schon gesagt, natürlich, das kann auch irgendwo da anstrengen, wo es verletzend wird. Und im Prinzip hast du auch gerade schon beantwortet die Frage, was du einem Lehrer sagen würdest, der sagt, ja, wieso brauchen wir das? Indem du gesagt hast, diese Geräte sind halt einfach in jeder Tasche von Schülerinnen und Schülern. Was ist denn für dich vielleicht auch schon abschließend, als abschließende Frage, was ist für dich der dringlichste Grund, warum Lehrerinnen und Lehrer entweder zum Beispiel auf Social Media vorbeigucken sollten oder in die Blogosphäre eindringen oder Twitter machen. Weil, also ich gehe einfach von der Prämisse aus, man muss ja jemanden nicht gleich sozusagen in das volle Programm geben. Also es erwartet ja keiner, dass ein Lehrer vom einen Tag auf den anderen plötzlich sozusagen zum digitalen Superstar wird. Sondern was erwartet wird, ist vielleicht mal ein Schritt in Richtung Veränderung einer Welt, die schon da ist. Also wir sprechen ja hier nicht von der Zukunft, sondern ich glaube, das Neuland hat Angela Merkel 2014, kann auch zwei Jahre früher gewesen sein, definiert. Und es ist ja unsere Gegenwart. Also nochmal, was ist für dich der dringlichste Grund, warum Lehrerinnen und Lehrer zumindest im Tippelschritt Richtung zeitgemäßem Lernen digitaler Bildung gehen sollten?
Also vielleicht sage ich doch zwei Gründe. Das eine ist, die Medienrealität der Jugendlichen, die ist komplett digital. Und wenn man relevante Inhalte an das anschließen will, was ihre Erfahrung ist, dann muss man diese Erfahrung zumindest ansatzweise verstehen können, wie diese Erfahrung läuft. Das ist der eine Punkt. Und der zweite ist der, dass diese Gegenwart, wie du richtig gesagt hast, ist so wie eine digitale Baustelle, kann man sagen. Und wenn man gerade von der skeptischen Seite hört, man, ja, das sind große amerikanische Konzerne, da wird Überwachung durchgeführt, da wird fahrlässiger Umgang mit den Daten, da sind wir alle Konsumentinnen und Konsumenten und können nichts mehr aktiv steuern. Gerade wenn man sagt, wir haben hier andere Werte, für die wir eintreten, dann können wir dieses Feld nicht den Leuten überlassen, die ohne diese Werte da agieren und die eine Entwicklung vorantreiben, die wir so vielleicht gar nicht gutheißen. Und da werden wir von gewissen Dingen überrollt. Also wenn man sich nur überlegt, wie viele Lehrpersonen in einem Schulhaus verstehen was von der Blockchain und wie wichtig wird diese Blockchain in den nächsten Jahren sein, da ist ein krasses Missverhältnis vorhanden. Ich würde sagen, es gibt viele Schulen in Deutschland, der Schweiz, in Österreich, wo niemand wirklich versteht, wie diese Blockchain funktioniert. Und da einfach zu sagen, ja, da warten wir jetzt ab und vielleicht kommen dann die richtigen Lehrpersonen und irgendwie wird diese Entwicklung, vielleicht ist die wichtig, vielleicht nicht, keine Ahnung, das ist einfach nicht gut genug, um zu sagen, ja, das ist, da ist die Schule noch Abbild der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, politischen Entwicklungen und sich damit auseinanderzusetzen, also sich mit der Gegenwart und den Entwicklungen, die hier laufen, auseinanderzusetzen, das hat mit digitaler Kommunikation, mit digitalen Tools, mit digitaler Entwicklung schlichtweg was zu tun. Und deshalb kann man das einfach nicht ausblenden, weil man sonst, es wäre wie zu sagen, ja, wir machen jetzt einfach Physik und Chemie und Biologie, das brauchen wir jetzt nicht mehr, weil das ist jetzt nicht mehr so wichtig in unserer Welt. Das wäre komplett absurd, das zu sagen. Und bei der Digitalisierung gibt es aber Leute, die das wie ernsthaft sagen und sich auch noch gefallen dabei. Und das finde ich schon sehr erstaunlich.
Kannst du ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt sozusagen sich gerade kurz nicht ganz up-to-date fühlen, weil sie auch nicht wissen, was eine Blockchain ist, sagen, was das ist?
Jetzt habe ich gehofft, dass ich die Frage nicht beantworten muss.
Ja, also, wir können es ja sehr weit runterbrechen vielleicht.
Ja, die Blockchain ist eine Möglichkeit, um Transaktionen dezentral durchzuführen. Es ist so ein verschlüsseltes System, bei dem ich kann Daten übermitteln und welche Daten ich wem und wie übermittelt habe, das wird komplett anonymisiert festgehalten, aber so, dass ein hundertprozentiges Vertrauen möglich ist. Also es lässt sich jede Transaktion rekonstruieren, aber nicht rückgängig machen. So muss man es vielleicht sagen. Mhm. Und das ist ein sehr leistungsfähiges System, mit dem man, also da gibt es eine Währung, die darauf basiert, das sind diese Bitcoins, also wo echtes Geld hinterlegt ist mit dieser Technologie, aber da gibt es auch Möglichkeiten, politische Prozesse darüber abzuwickeln. Das ganze Bankgeschäft könnte man darüber abwickeln. Man könnte alle Verträge darüber abwickeln. Das nennt sich Smart Contracts, weil es keine Möglichkeit gibt, das zu manipulieren. Und die Sicherheit ist eine Art mathematische Gewissheit, dass es keine Möglichkeit gibt, eine Manipulation daran vorzunehmen. Und trotzdem ist es natürlich so, ja, löst es gewisse Angstvorstellungen aus, wenn es diese Institutionen nicht mehr gibt und alles einfach irgendwie in der Cloud ist. Also es gibt nicht einen zentralen Server, wo diese Daten gespeichert sind, wo jetzt sich auch Hacker Zugriff verschaffen könnten, sondern diese Daten sind bei allen von uns, sind die gespeichert, also wirklich im Netz drin. Und das Faszinierende ist einfach diese, ja, dass es nicht korrumpierbar ist als System, aber dass es wie Dinge öffentlich macht, die eigentlich auch privat sind und sie trotzdem sehr gut schützt. Also einige Paradoxa werden da aufgeworfen und da muss man sich darüber informieren. Ich kann jetzt auch sagen, ich weiß auch zu wenig, um jetzt sehr fundiert darüber Auskunft zu geben, aber ich versuche so etwas am Ball zu bleiben, was da gerade läuft.
Ich finde, das ist wichtig, dass du, bevor du das jetzt auch besprochen hast, gesagt hast, also dass du im Prinzip die drei großen Säulen, Gesellschaft, Kultur und Wirtschaft benannt hast. Da kommen natürlich noch wichtige andere hinzu, aber du hast das jetzt als Beispiel für auch Wirtschaft beziehungsweise teilweise Gesellschaft gesagt. Ich würde gerne noch anfügen, wenn Leute dann fragen, also warum das Ganze. Es gibt ja mittlerweile nicht nur die Gefahr der Technologieunternehmen, mit denen man umgehen lernen kann und mit die man reflektieren kann. Und das heißt ja nicht sozusagen, dass man alle Technik verteufeln muss, sondern es gibt ja zum Beispiel auch Gruppierungen, die sehr, sehr gut die neuen Medien nutzen, zum Beispiel die neue Rechte und ihre Hipsterverbände. Und ich glaube, das ist auch im politischen Sinne ein riesengroßer Grund, warum man zumindest für eine reflektive Wertehaltung auch in der digitalen Sphäre sorgen sollte, sage ich jetzt einfach mal noch dazu.
Ja.
Lieber Philipp, ich bedanke mich sehr, dass du dir jetzt so lange Zeit genommen hast.
Ja, gern.
Und
danke für die Fragen.
Ja, ich glaube, also wie gesagt, ich habe immer das Gefühl, auch so beim Gespräch, da kommen immer Impulse hinzu, mit denen man dann weiter denken, weiter lernen und weiter schreiben kann. Und ich glaube, das werden wir mit Sicherheit bald auch wieder machen.
Schön. Danke sehr.
Vielen Dank. Ich wünsche dir einen ganz schönen Tag.
Danke, wünsche ich dir auch.
Bis dann.
Tschüss, bis dann.